Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich spreche jetzt heute über unsere 6. Schwangerschaft. Und das ist ja die geglückte Schwangerschaft. Und ich freue mich irgendwie total darauf, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ich da alle Fragen beantworte, die dazu auch gekommen sind. Ansonsten, vielleicht muss ich da irgendwann doch nochmal auch eine Fragerunde oder sowas zu machen bei Instagram. Oder dass ich das dann hier auch nochmal erzählen kann. Also, wo fange ich denn an? Ja, ich fange mal wieder auch kurz davor an, weil das aus dem Rückblick heraus, also aus meiner jetzigen Perspektive, wirklich ein absoluter Tiefpunkt war. Zwischen der 5. Fehlgeburt und der 6. Schwangerschaft lag ja gar nicht so viel Zeit. Da waren ja wirklich nur ein paar Monate, beziehungsweise habe ich das ja auch in der 5. Folge der 5. Schwangerschaft erzählt, dass die Embryonalanlage, ich finde, das klingt scheiße, ich habe irgendwie kein besseres Wort dafür, dass die rausgekommen ist, exakt am 1. Zyklustag unseres Glückszykluses. Also die beiden Kinder haben sich quasi, sind sich irgendwie auf eine Art noch begegnet. Oh Gott, ja, das ist echt berührend. Ja, und das ist natürlich unglaublich schön. Und aber während dieser 5. Fehlgeburt, die sich auch so lang gezogen hat, boah, da habe ich wirklich ein tiefes, tiefes Tal durchschritten. Weil es waren dann ja eben schon, 6 Jahre. Und das war eben das, wo ich ja dann auch dann wieder Hoffnung hatte, weil ich dachte, okay, jetzt ist das mit meiner Schilddrüsenkrebsgeschichte 7 Jahre her. Und ich ja, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt mit diesem Jahr 7., dass sich da ja auch der Körper verändert und ich da die Hoffnung hatte, dass vielleicht jetzt, wo diese Bestrahlung, diese Radiotherapie 7 Jahre her ist, dass es dann vielleicht klappt, ne? Weil das hatte ich missverständlicherweise in der letzten Folge, genau, das hatte ich über die 5. Schwangerschaft und Fehlgeburt erzählt. Da habe ich das schon hingepackt und da stimmte das aber zeitlich noch gar nicht, sondern das war wirklich dann erst danach. Also ich habe im Februar 2015 hatte ich die OP und im April diese Radiojodtherapie und da waren es dann halt eben wirklich, wirklich 7 Jahre, ganz genau. Ne? Also im April waren es 7 Jahre und im Mai bin ich mit unserer Tochter schwanger geworden. Also es waren wirklich exakt 7 Jahre. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das daran lag, ne? Aber es war natürlich einfach schon was, was mich berührt hat oder wie auch immer man das nennen möchte. Naja, auf jeden Fall war ich in dieser Zwischenzeit, wo ich ja auch noch im totalen Hormoncocktail war mit Fehlgeburt und Progesteron rauscht ab und die Hormone verändern sich und schon wieder eine und die Ungewissheit, wird es jemals klappen? Können wir überhaupt noch weitermachen? Auch als Paar hat uns das, das habe ich auch erzählt, sehr an unsere Grenzen gebracht. Und wir waren immer wieder am Überlegen, gehen wir weiter und gehen wir zusammen weiter? Und ich habe, vielleicht erzähle ich kurz von dem Tiefpunkt, weil der ist sehr persönlich, aber bestimmt auch für viele von euch nachvollziehbar, ich weiß es nicht. Ich hatte unglaubliche Angst vor dem Schmerz, ein Leben ohne dieses gewünschte Kind zu leben. Ich hatte so eine Angst davor, dass sich dieser Schmerz, dieser Verlust, der, ne, wir reden immer von Verlust, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand gegangen ist, aber irgendwie kann man beim Kinderwunsch auch von Verlust sprechen, finde ich, wenn jemand, den man sich zutiefst wünscht, nicht kommt, nicht da ist. Irgendwie, ja. Ne, ich habe mir ein Leben mit jemandem vorgestellt und dieser jemand kommt einfach nicht. Das ist so brutal und ich habe so eine Angst davor gehabt, weil dass ich den plötzlichen Tod meiner Mutter irgendwie überwunden habe, ne, überwunden habe ich den nicht, irgendwie irgendwie integriert habe in mein Leben. Das hat mich natürlich viel Arbeit gekostet und viel, was weiß ich nicht, was alles. Und ich habe immer gedacht, das schaffe ich nicht nochmal. Ich wusste nicht, ob ich heulen würde bei der Folge. Ich hatte an einer anderen Stelle damit gerechnet, aber gut, jetzt kommt es hier, dass ich hatte so, dieser Schmerz war so schlimm, dass ich zwischendurch auch gedacht habe, ich überlebe das gar nicht, dass meine Mama nicht mehr lebt. Ich weiß gar nicht, wie ich leben soll ohne meine Mama. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich Weihnachten überhaupt feiern soll ohne meine Mama. Und all so viele Kleinigkeiten. Und diesen Schmerz habe ich gedacht, das schaffe ich nicht nochmal. Und ich hatte große, große Angst, dass wenn ich nicht Mama werde, wenn ich kein Kind bekomme, dass sich das nochmal genau so anfühlt. Und ich hatte da so eine Angst vor. So eine Angst. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass ich da suizidgefährdet war. Das wird ja manchmal missverstanden. Aber ich hatte, und das kennen, mein Mann hat so eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge aufgezeichnet. Er hat ja auch einen Podcast, ne? Hör mal, wer da liegt. Weil er eben aus Krankheitsgründen gar nicht mehr arbeiten kann. Er hat ME/CFS und CCI, also eine Kopfgelenksinstabilität. Und diese beiden Krankheiten zusammen sind wirklich heftig, auch noch ziemlich unerforscht. Und er versucht daran, was zu ändern, indem er ganz viel darüber spricht und dem Ganzen Sichtbarkeit verschafft. Und das macht er unter anderem mit diesem grandiosen Podcast Hör mal, wer da liegt. Weil er eben nicht zu Gästen fahren kann, legen sich die Gäste zu ihm ins Bett. Und die unterhalten sich da ganz wunderbar, ganz humorvoll, ganz tief, ganz schön. Es geht nicht um die Krankheit immer nur. Es geht nur darum, damit die Krankheit sichtbar zu machen, weil er eben einen Großteil der letzten 1,5 bis 2 Jahre im Bett einfach verbracht hat. Und Menschen, die ME/CFS haben und teilweise auch die mit der Kopfgelenksinstabilität, die liegen da nur. Also gerade die Menschen mit ME/CFS, die können nur liegen. Und manchmal, ne, wenn die ganz schwer betroffen sind, können die gar keine Reize ertragen und müssen im Dunkeln liegen und so weiter. Und deswegen hat er gesagt, okay, dann hole ich die Leute in diese Situation, ne, dass wir einfach liegen. Und daraus ist ein unglaublich schönes Projekt entstanden. Hört euch das gerne mal an. Und da hat er den Jenseitsforscher Oliver Lazar zu Gast gehabt. Der ist Wissenschaftler. Und die reden darüber. Mein Gott, jetzt bin ich ja komplett vom Thema abgekommen. Aber nicht unwichtig, sondern sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich wollte aber irgendwas sagen. Ach Gott, ja, jetzt muss ich echt noch mal kurz nachhören. Von wegen Suizid oder sowas. Aber da war manchmal so eine Sehnsucht danach, weil ich mir eben persönlich stelle ich mir vor, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und für mich ist das der gleiche Ort wie vor der Geburt. Und deswegen hatte ich eine große Sehnsucht danach, manchmal dahin zu kommen, weil ich einfach Mama so vermisst habe, dass ich wieder dahin wollte. Ich wollte wieder bei ihr sein, mit ihr sein. Und deswegen habe ich mich manchmal dahin gesehnt. Ich habe nie im Leben ernsthaft über Suizid nachgedacht. Im Sinne von, wie würde ich das machen oder so. Ne? So weit bin ich noch nicht mal gekommen. Es war einfach nur so eine Sehnsucht danach. So, und manche Menschen haben zum Beispiel auch manchmal eine Sehnsucht einfach nach Ruhe. Das ist dann auch kein wirklicher, das sind dann nicht wirkliche Suizidgedanken oder keine Todessehnsucht oder sowas, sondern es ist einfach irgendwie so ein, sowas, es ist ein bisschen was anderes. Aber auf jeden Fall hatte ich, das hatte ich jetzt nicht in der Zeit, aber ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe, ein Leben zu leben ohne meine Mama und ohne mein Kind. Das hat sich für mich so schmerzhaft angefühlt, diese Vorstellung, dass ich dachte, das ist zu viel, ich schaffe das nicht. Und das war, das habe ich, mein Mann weiß das natürlich, aber ansonsten habe ich das, glaube ich, noch nicht so offen erzählt bei vielen Menschen. Oder überhaupt bei jemandem, ich weiß es gar nicht. Ich haue es jetzt hier einfach mal so raus, weil ich einfach auch zeigen will, was es eben, an was für Schmerzpunkte man so kommt und was für Abgründe es so gibt. Und ich habe da wenig Tabu oder, ne, ich bin da einfach sehr offen mit vielem, vor allem was mich selber jetzt angeht, ne. Ja, vielleicht an der Stelle dann einmal der Einschub, weil es auch immer mal wieder die Frage gab, wieso hat das denn dann jetzt geklappt bei der 6. Schwangerschaft? War das eine künstliche Befruchtung oder nicht? Also das interessiert manche Leute. Und das verstehe ich auch total. Deswegen versuche ich da jetzt hier mal meine Antwort drauf zu geben, die im Grunde keine Antwort ist, weil ich das im Ungewissen lassen möchte. Weil für mich, und das ist eine total persönliche Entscheidung, ist das sowas Intimes. Jetzt nicht nur für uns als Paar, sondern vor allem für unsere Tochter. Also das sind so für mich ihre Persönlichkeitsrechte. Ne? Es gibt ja Frauen auch, die sagen, ich sage nicht, wie lange ich stille oder ob ich noch stille oder ob ich gestillt habe oder wie auch immer. Das ist für meine Tochter irgendwann mal wichtig oder für mein Kind irgendwann wichtig, aber jetzt nicht für die Allgemeinheit. Andere finden es ganz schrecklich, Bilder ins Netz zu stellen. Und das stimmt alles. Das sind alles Persönlichkeitsrechte. Aber wo wir die Gewichtung legen, liegt dann halt eben wieder bei uns. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Das eine, das sagt, auf jeden Fall künstliche Befruchtung, vor allem nach vielen Jahren. Und das andere sagt, nee, auf gar keinen Fall, du musst nur lange genug warten und durchhalten, dann klappt das schon irgendwann auf natürlichem Wege, wenn es denn dann sein soll. Und da möchte ich in keine Richtung irgendwie sagen, habt ihr recht. Weil das weiß man einfach nicht. Ich kann, weiß ich nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte, keine Ahnung, Geduld haben und es immer wieder probieren. Und es kann sein, dass es trotzdem nicht klappt. Das hat nichts damit zu tun, dass man einfach nur lange genug durchhalten muss. Genauso wenig finde ich, oder ist es vielleicht sogar fatal zu sagen, ja, guck mal hier, da musst du einfach nur mal einmal künstliche Befruchtung machen und schwupp, dann klappt das schon. Das ist nicht der Allheilsbringer, ne? Das ist, wäre ein Hohn für alle Mädels, die es, ich weiß nicht, 8, 9, 10 IVF, ICSI-Versuche hinter sich haben und es nicht geklappt hat, ne? Also ich möchte weder suggerieren, brauchst nur lange genug zu warten, dann klappt das schon. Ich möchte auch nicht suggerieren, haben wir einmal eine IVF gemacht, schwupp, klappte das direkt. Weil beides ist irgendwie so individuell, also beides wäre fatal, finde ich, es ist einfach individuell. Und warum es und ob es am Ende doch noch klappt, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab. So, ne? Was bei mir ja alles mit dazu kam, das habe ich ja auch schon so oft aufgezählt. Ne? Es war bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, das war Osteopathie, das war ganz viel Psychotherapie, das war Psychohygiene und Abgrenzungs, es war vor allem auch ein Abgrenzungsthema und Hypnose. So, und bestimmte Hormone. Ne? Da sind so viele unterschiedliche Facetten. Also das kann ich vielleicht schon sagen, auch ich hatte ja unterschiedliche GynäkologInnen, also Kassen und auch Nicht-Kassen. Und die wussten es auch nicht, warum es jetzt geklappt hat. Also weder ich kann das wirklich sagen, noch die Ärzte können es wirklich sagen, warum es geklappt hat. Da gibt es jetzt nicht so die Erklärung dafür. Das wäre so schön, ne, wenn es so diese eine Erklärung geben würde. Aber selbst dann, und würde ich sagen, ist es gefährlich zu sagen, aha, bei Lena hat es geklappt, weil sie XYZ gemacht hat oder genommen hat. Dann mache ich das jetzt auch und dann klappt das bei mir auch. So geht es ja leider nicht. Es wäre so schön. Ihr könnt es natürlich ausprobieren. All das, was ich gemacht habe, habe ich ja schon mit euch geteilt. Das könnt ihr natürlich alles total gerne ausprobieren. Was aber dann bei euch das Mini-Schlüsselchen ist zum Glück oder sein wird oder sein kann, das weiß man einfach nicht. So, ja. Genau. Langes Blabla. Bevor ich jetzt mal dazu komme, wie das denn dann so gelaufen ist und vielleicht auch interessant nochmal zu wissen, war ich dann irgendwie entspannter oder so? Nee, ich war nicht entspannter. Ich war aber schon sehr voll Freude und Zuversicht, weil ich dieses tiefe, tiefe Tal durchschritten habe, von dem ich gerade erzählt habe. Oder ja, ne, dass ich irgendwie dachte, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, diesen Schmerz auszuhalten, ein Leben ohne Kind und ohne Mama zu führen. Und daraufhin haben mein Mann und ich gesagt, weil wir da wirklich kurz davor, ich hatte auch eine Phase, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr jetzt, ich habe die Schnauze voll, ich lasse es sein. Aber das war mit so einer Mann bin ich angekotzt Haltung. Und das ist nicht, das war für mich nicht so ein Punkt, an dem man sagen konnte, ja, das ist doch mal ein schöner Abschied, da bist du ja im Reinen mit dir. Nee, gar nicht. Ich war schon am Ende auch und ich hatte langsam keinen Bock mehr und so, aber ich war noch so wütend. Und ich habe aber gemerkt, ich kann noch nicht Abschied nehmen. Und dann hat mein Mann gesagt, weißt was, wir versuchen das einfach jetzt noch weiter. Und das hat mich irgendwie so erleichtert und so entlastet und das hat mich irgendwie auch auf eine Art beflügelt. Und für meinen Mann war das so ein bisschen, komm, wir versuchen es noch einmal und werfen alles, was wir jetzt neu wissen, ne, mit Hypnose, mit Osteopathie, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, mit Aminosäuren und so weiter. Also wir werfen nochmal alles in die Waagschale. Mein Mann hat übrigens, das muss ich dazu sagen, mein Mann hat Nahrungsergänzungsmittel genommen, um die Spermaqualität nochmal zu verbessern. Also, ne, das Spermiogramm war gut, das war nicht der Punkt. Aber nur mal so, ne, dass ihr das auch nochmal wisst, weil damit ihr wirklich wisst, was wir alles in die Waagschale geworfen haben. Und ich glaube, für meinen Mann war das so ein bisschen so, komm, ein letzter Versuch. Und ich wusste eigentlich schon vorher, ich würde es weiter versuchen. So, aber es hat mich trotzdem irgendwie alles so beflügelt, weil das nochmal so zusammen, ha, jetzt, Hand in Hand, wir packen es an, irgendwie so war. Und ja, dann war ich eigentlich schon nach dem Eisprung oder nach einem Transfer oder was auch immer, sucht es euch aus. Denkt euch das, was für euch sich gut anfühlt. War ich irgendwie schon so, ich glaube, da ist einfach dran. Und irgendwie hatte ich sowas Beseeltes. Natürlich hatte ich auch Schiss, dass es nicht gut geht. Ist ja völlig klar. Das wäre auch absurd und utopisch zu sagen, das wäre nicht, würde nicht mitschwingen nach dem, was wir erlebt haben. Ne? Ich habe sogar schon Body gekauft. Ich habe mir das immer verkniffen. Immer. Ich habe aber in der Hypnose ja visualisiert. Ich habe mich ja dann richtig getraut, mir vorzustellen, ich bin Mama. Und das war, also Dorothee Struck, ne, die ja die Hypnose gemacht hat, die hat mich richtig, oder alle Frauen, die sie begleitet, richtig ermutigt zu sagen, hol dir Babypuder, hol dir Babyöl, was so nach Baby riecht. Gib dich da richtig rein. Ne? Mach dir ein Moodboard, ein Visionboard, wo du mit Kind drauf bist und so weiter. Also richtig visualisier das richtig und manifestier das richtig. Über Geruch, über Bilder, über Vorstellung, über alles Mögliche. Und das habe ich gemacht und dann habe ich mich einfach getraut. Ich habe einfach ein Body gekauft bei DM. So. Und das hat sich irgendwie schon total schön angefühlt. Genau. Und dann habe ich relativ früh sogar getestet, an Zyklustag. Nee, ich weiß nicht, das war ES plus 10, glaube ich. Und da war was zu sehen. Und dann ES plus 11 war richtig was zu sehen. Und ich meine, ich glaube, an ES plus 11 hatte ich sogar dann hier diesen Clearblue mit Wochenbestimmung oder ohne Wochenbestimmung. Auf jeden Fall stand dann da schwanger. Ja. Und es war ja nun das 6. Mal, dass wir das gesehen haben. Und trotzdem habe ich so gehofft. Und ich wollte es so sehr. Ich wollte es so sehr. Ich habe dann einmal HCG abnehmen lassen. Und dann haben mir die Ärztin gesagt, ich kann gerne nicht nur jede Woche kommen, sondern ich kann gerne alle 2 Tage kommen bei meiner Geschichte. Und ich habe mich aber in dem Fall entschieden, es nicht so zu machen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht in diesen Kontrolldings rein. Wenn dann wieder, ich möchte jetzt einfach mal, weil ich ja nicht wusste, ob wir es danach noch weiter versuchen. Ich wusste ja nicht, war das jetzt unser letzter Versuch? Dann möchte ich jetzt einfach diese Schwangerschaft genießen. Ich möchte jetzt einfach guter Hoffnung sein, so wie das manche andere sind. Die machen einmal einen Schwangerschaftstest und dann sind die happy. Und dann glauben die einfach daran, dass in ihrem Körper gerade was heranwächst. Zellteilung, bla bla bla. Und wenn die dann irgendwie lesen, ja, in dieser Woche ist das Kind so groß wie so ein Sesamkorn oder so groß wie, weiß ich nicht was. Aber ich glaube das jetzt einfach. Ich glaube jetzt einfach daran, dass das so ist. Und ich wollte nicht kontrollieren. Und ich wollte auf gar keinen Fall wieder in diese Situation kommen, wie ich das schon die letzten Male war. Ach, ja, eigentlich müsste man zu dieser Zeit schon mehr sehen auf dem Ultraschall. Eigentlich müsste der HCG höher sein oder müsste sich besser verdoppeln. Aber gerade so dieses Ultraschall-Ding. Naja, nee, ich sehe eine Fruchthöhle. Ja, die ist auch schön. Ja, und ich glaube, hier ist auch ein Dottersack. Ja, nee, dann stufen wir dich mal zurück. Dann war dein Eisprung vielleicht einfach später. Und ich denke immer, nein, ich weiß doch, wann er war. Ich weiß es doch. Er kann vielleicht einen Tag später gewesen sein, maximal, aber nicht eine Woche. Ihr könnt mich nicht 5 Tage zurückdatieren. Diese Eckenhocker-Nummer, die ich ja immer gehört habe. Ja, vielleicht ist ein Eckenhocker. So. Und dann bibbern von Woche 6 an bis Woche 9. Ugh. Nee, ich wollte das nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte keine HCG-Kontrollen und ich komme zum Ultraschall erst in Woche 9. Weil dann muss man was sehen. In Woche 9 muss man Herzschlag sehen. Das war so das, was ich für mich rausrecherchiert habe. Und was ich glaube auch, was man so pauschal sagen kann. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch andere Erfahrungsberichte. Die sind dann wahrscheinlich eher anekdotisch. Vielleicht gibt es auch Ärzte, die noch was anderes sagen. Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, das kann man einigermaßen pauschal so sagen. In der 9. Schwangerschaftswoche muss man eine Herzaktivität sehen. Genau. Ja. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, na, hat sie es geschafft? Nein, hat sie nicht geschafft. Ich war natürlich guter Hoffnung, aber ich hatte logischerweise Ängste. Ich finde, man kann gar nicht anders nach so einem Erlebnis, also nach 5 Fehlgeburten, wer da wieder schwanger ist und sagt, ich habe keine Angst. Weiß ich nicht, ob ich das glauben kann und ob ich es einfach nur bewundern soll. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. vielleicht wird dann das gut verdrängt oder so. Hätte ich auch gerne gemacht, aber kann ich nicht so gut. Ich habe das anders gehandhabt. Ich habe halt jeden Tag Hypnose gemacht. Das hat mich, die einfach gehört, diese Hypnose, die hat mir so gut getan. Ich habe immer wieder Fantasiereisen gemacht zu meinem Kind. Das hat mich unfassbar beruhigt. Und dann hatte ich halt meine Osteopathin. Und die hat nicht nur eine tolle Qualifikation sozusagen, sondern die hat irgendwie auch eine Fähigkeit, eine Begabung. Für sie ist das Handwerk. Für mich ist das abgefahren, spacey, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn die mir die Hand auf den Bauch gelegt hat, konnte die mir sagen, dass sie da was spürt. So. Und dass da halt eine Anlage, eine embryonale Anlage oder vielleicht sogar eine Zwillingsanlage ist oder so. Ne? Oder konnte sogar Herzschlag spüren. So. Und ich habe das, keine Ahnung, kann sein, dass jetzt bei euch so ein großes Fragezeichen und skeptische Augenbrauen zusammengezogen werden. Ich habe ihr das voll geglaubt und ich wollte das natürlich auch glauben. Und das hat mich beruhigt. Das war so meine Art, in den ersten Tagen, Wochen damit umzugehen. Und irgendwann war ich dann in Woche, das ist ja dann schon 7 gewesen. Also ich glaube, ich war 6+5. Und ich habe dann gemerkt, oh nee, scheiße, ich kann das nicht bis Woche 9. Weil dann kam für mich plötzlich der Gedanke, was ist denn, wenn es mir so geht wie bei der, ich glaube, das war die 4. Fehlgeburt, wo wir ja erst in der 11. Woche erfahren haben, dass das Kind nicht mehr lebt. Das aber ungefähr bei Woche 8 mit der Entwicklung stehen geblieben ist. Da hätten wir einen Herzschlag gesehen, wenn nicht die Weihnachtsferien gewesen wären. Und ich wollte so unbedingt und so gerne einmal einen Herzschlag sehen. Also so wie für manche Frauen im Kinderwunsch, die nie schwanger sind, dieses Gefühl ist, ich möchte einmal einen positiven Test in den Händen halten. War für mich dieses, ich möchte einmal einen Herzschlag, den Herzschlag meines Kindes auf dem Ultraschall sehen. Ein einziges Mal. Und wenn es nur dabei bleibt, aber das kann mir dann keiner nehmen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was ist denn, wenn er jetzt gerade zu sehen ist, aber in ein paar Tagen schon nicht mehr. Ich muss es jetzt sehen. Und dann war ich plötzlich so ungeduldig. Und das war dann gar nicht mehr so unbedingt eine Angst, sondern das war echt so ein, ja. Und dann habe ich bei Dorothee Schruck angerufen, die ja damals eben meine Gynäkologin war und die halt eben eine Privatpraxis hatte. Und ich habe am gleichen Tag, am selben Tag habe ich noch einen Termin bekommen. Ohne meinen Mann. Der musste arbeiten. Es war auch noch Corona und so, aber er hätte mitgedurft grundsätzlich, weil die mich dann irgendwie in die Mittagspause, glaube ich, oder kurz vor die Mittagspause geschoben hat oder so. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, mache ich das jetzt, bereue ich das? Ich wollte doch warten bis Woche 9, aber nee, ich muss es jetzt machen, es geht nicht mehr anders. Also ihr merkt, wann immer ich eine Art von Angst entwickelt habe, habe ich irgendwas unternommen. So. Und dann bin ich dahin. Oh Gott, da wird mir jetzt noch ganz schwindelig, wenn ich darüber nachdenke. Das war wirklich so unfassbar aufregend. Ich habe gefühlt ewig im Wartezimmer warten müssen, dann bin ich endlich drangekommen, habe ich mich ausgezogen, auf den Stuhl gesetzt und dann sagt sie lange nichts. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn man lange nichts sagt, das ist einfach der Horror. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Ultraschall gesehen habe oder ob sie den zu sich geklappt hatte. Ich glaube, sie hatte den zu sich geklappt. Ich konnte nicht mit drauf gucken. Sagt sie, du denkst schon, scheiße. Irgendwie ist das hier so dunkel. Ich sehe das gar nicht so richtig. Ich sehe hier irgendwie nichts. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und mir ist fast schon wieder so das Blut in den Adern gefroren. Ne? Dann sagt sie, nee, Lena, irgendwie ist auch, glaube ich, deine Blase noch voll. Geh bitte noch mal kurz auf Toilette. Ich verstelle hier noch mal am Ultraschallgerät was ein. Das ist irgendwie so dunkel. Ha, du hast aber auch immer diese Eckenhocker. Ne? Und ich dachte, nein. Dann bin ich aufs Klo gegangen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe mich irgendwie selber ausgeblendet. Ich weiß nur noch, dass ich gedacht habe, ich hatte nie Eckenhocker. Ich hatte eben nie Eckenhocker. Wann immer man nichts gesehen hat, war da nichts. Oder es war einfach nicht zeitlich entwickelt. Es war einfach keine intakte Schwangerschaft. So. Ja, und dann war ich eben auf Toilette, bin ich wiedergekommen und bin dann wieder auf den Stuhl drauf. Und dann hat sie immerhin gesagt, jetzt, okay, hier ist schon mal ein bisschen heller. Jetzt kann ich schon mal mehr sehen. Und dann kam dieses erlösende, oh Gott, entschuldigt bitte, dann kam dieses erlösende, da ist es ja. Und dann haben wir tatsächlich diesen Herzschlag gesehen und ich habe dann gesagt, gib mir bitte deine Hand, ich muss so unbedingt eine Hand festhalten. Ne? Und dann haben wir da gesessen, sie hatte das Ultraschallgerät in der Hand und in der anderen Hand meine Hand. Und ich habe dann so gesagt, da war wirklich was, oder? Du hast das doch auch gesehen. Das war nicht nur eine Einbildung, oder? Da war wirklich ein Herzschlag, ne? Und dann hat sie gesagt, ich würde ja noch mal schallen, aber ich kann nicht, wenn ich deine Hand halte. Oh. Und dann haben wir eine Mitarbeiterin gerufen und die hat dann meine Hand gehalten, weil ich brauchte eine Hand. Das ging nicht an. Das war so schade, dass mein Mann nicht mit dabei sein konnte. Puh. Und dann habe ich halt die Hand gehalten und Dorothee hat wieder geschallt. Und dann war da dieser Herzschlag zu sehen. Dieser kleine Embryo. Dieser Herzschlag unserer Tochter. Und es war, oh Gott, ich glaube, man merkt schon ziemlich deutlich, was das jetzt immer noch mit mir macht. Das war so unfassbar. Das war so unbeschreiblich. Und ich konnte das manchmal gar nicht. Ich glaube, ich musste immer wieder dahin gucken. Dann hat sie mir das immer noch mal wieder erklärt. Guck, da ist das Lütte. Da ist der Herzschlag. Oh. Und dann habe ich gesagt, darf ich das mal filmen? Dann habe ich mich gar nicht getraut zu sagen für mich. Ich habe dann gesagt, einfach für meinen Mann, dass der das auch sieht. Und natürlich wollte ich das auch unbedingt meinem Mann zeigen. Aber ich wusste, ich muss das für mich filmen, weil ich das nicht glauben kann. Ich muss das nochmal und nochmal sehen können in den nächsten Tagen. Deswegen bin ich vom Stuhl runter, Handy geholt, dann haben wir das abgefilmt. Und dieses kleine Video, wo man dieses kleine winzige Wesen sieht mit einem Herzschlag, das gucke ich mir immer noch zwischendurch an und ich kann es gar nicht fassen, dass das wirklich passiert ist. Wahnsinn. Ich habe mal einmal kurz auf Pause gemacht, weil ich das jetzt so hoch emotional fand. Das war für mich wirklich, ich würde fast sagen, der größte Meilenstein überhaupt in der ganzen Kinderwunschreise und auch in der Schwangerschaft. Es gab mehrere Meilensteine, aber das war schon so mit der größte. Einfach weil ich habe mir so gewünscht, das zu erleben. Ich habe mir so gewünscht, diesen kleinen Herzschlag in mir zu haben. Und, ach Gott, ja. Und ich wusste auch, wenn erst mal ein Herzschlag da gewesen ist, dann ist schon viel geschafft. Dann sinkt das Risiko für Fehlgeburten. Ich weiß, es gibt schlimme Dinge. Und es gibt so schlimme Fehlgeburten, die später sind und stille Geburten und ach, so schlimme Dinge. Und gleichzeitig hat mir das aber trotzdem einfach so viel Hoffnung. Ich habe ja auch Frauen begleitet, die so schlimme Dinge erlebt haben. Ich wusste das ja alles. Und das war in dem Fall wirklich manchmal ja Fluch und Segen, weil das natürlich ein Geschenk gewesen ist, auch dass mir Frauen das anvertraut haben und ich die Frauen begleiten durfte. Und gleichzeitig wusste ich einfach, was alles Schlimmes passieren kann. Und das hat mich bis zur Geburt nicht losgelassen, ne? Und auch bis danach nicht, weil ich eben, ja, wie gesagt, sehr, sehr schlimme Dinge begleitet habe und auch begleiten durfte oder im Nachhinein bearbeiten und verarbeiten oder versuchen zu verarbeiten, ne? Da einfach Frauen begleitet habe. Und deswegen wusste ich das natürlich alles und trotzdem hat mir das unfassbar viel Mut gemacht. Das war einfach so ein schönes Erlebnis und ich bin so dankbar dafür, das erleben zu durften. Und ich habe gesagt, das kann mir keiner mehr nehmen. Niemand kann mir das Erlebnis nehmen. Und dafür war ich dankbar. Und natürlich hofft man dann weiter, das ist ja völlig klar. Ich habe ja nicht gesagt, okay, ist mir egal, was jetzt passiert. Aber, nee, kein Aber. Es ist nur einfach so, dass mir das niemand mehr nehmen konnte. Das hatte ich erlebt. Ja, und ab da war ich ein bisschen ruhiger schon. Ich hatte übrigens, falls ihr wissen wollt, was ich für Symptome hatte, ich hatte auf jeden Fall mit ordentlicher Übelkeit zu tun, krasser Übelkeit. Nicht so, auch da habe ich Frauen begleitet, die haben ganz schlimme Übelkeit gehabt, bis in den Kreißsaal. Das war bei mir, es war nicht ohne, aber es war wirklich okay. Ich konnte manchmal dagegen anessen, manchmal aber auch nicht. Ich hasse es, mich zu übergeben. Ich finde das so ekelhaft, dass es aber halt einfach passiert. Konnte ich gar nichts gegen machen. Ja, in den Schwangerschaften davor ja auch, während ich Sendung hatte, ne? Zu dem Zeitpunkt war ich ja nicht mehr beim Radio. Und ich hatte mir, Vorahnung, was auch immer, einen Monat freigenommen. Einfach, weil ich immer gedacht habe, wenn ich mal nicht mehr beim Radio arbeite, dann gönne ich mir das mal, einfach mal einen Monat nichts zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mir einfach einen Monat freigenommen. Und das war genau der Monat, in dem mir richtig kotzübel war. Das heißt, ich musste auch nicht in die Praxis und ich habe die Klientinnen auch nicht begleitet in der Zeit, weil ich ja ständig, das wäre ja unmöglich gewesen, Therapie zu machen, weil ich ja zwischendurch einfach mich übergeben musste. So, das wäre echt schwierig gewesen. Und dann auch noch mit dem sensiblen Thema. Ne, das wäre schon echt, war ja auch eine Herausforderung, meinen Klientinnen irgendwann dann mitzuteilen, dass ich schwanger bin. Ne? Weil das ist ja, dann bist du da in deinem geschützten Raum, um deine Kinderwunschgeschichte zu besprechen und zu teilen und zu begleiten zu lassen. Und dann wird ausgerechnet diejenige auch noch schwanger. Das ist ja ein furchtbar schrecklicher Triggerpunkt. Deswegen habe ich das natürlich so, ja, so feinfühlig wie möglich gemacht. Aber, und die haben teilweise so süß reagiert. Manche Klientinnen haben wirklich geweint, aber nicht nur um ihretwillen, sondern auch wirklich, weil sie sich für mich gefreut haben. Also das war ganz, ganz beeindruckend, wie die da reagiert haben. Aber das war natürlich erst viel später. Auf jeden Fall war es gut, dass ich diesen Monat frei hatte, weil ich da einfach auf der Couch rumliegen konnte und vor mich hin übeln konnte. Und das war manchmal so heftig. Also geruchsempfindlich, war ganz schlimm geruchsempfindlich. Ich habe alles gerochen. Ich sage jetzt einmal mal ganz plump, die Hundescheiße auf dem Nachbargrundstück. Also, boah, war das ekelhaft. Aber auch frisch gewaschene Wäsche, frisch gewaschene Haare. Das habe ich, ich liebe diese Gerüche. Ich fand die so ekelhaft. Das Deo von meinem Mann, ich konnte es nicht ab. Der musste das weglassen und ein neues nehmen oder am besten gar keins. Ich mochte plötzlich nur noch so Öko-Gerüche. Die konnte ich einigermaßen aushalten. Ich konnte nur noch mit Weleda duschen und so. Ich weiß, es ist gutes Zeug, aber ich mag den Geruch eigentlich nicht. Ich bin sehr geruchsaffin und ich habe so bestimmte Gerüche, die ich einfach total liebe und gerne mag. Eine Creme und ein Shampoo und alles muss für mich gut riechen. Das muss nicht nur gut pflegen, das muss nicht nur gesund sein, das muss vor allem gut riechen. Das ist eigentlich für mich die erste Priorität. Weil Shampoo und Cremes und Lotions und hast du nicht gesehen und Waschmittel und so. Und Seife, auch einfach stinknormale Handwaschseife. Und das konnte ich alles nicht mehr riechen. Das fand ich alles ekelhaft. Ja, und mir war immer heiß. Ich hatte vor allem immer heiße Handgelenke. Ich musste immer das Fenster aufhaben. Ich brauchte immer frische Luft. Und ich durfte auf gar keinen Fall was an den Handgelenken haben. Das habe ich auch bis heute eigentlich noch. Also mir ist eh schnell warm. Ich habe immer gefroren früher, aber seit dieser Schwangerschaft habe ich da auch mit Hitze zu tun und so, genau. Ja, und Wasser. Ich fand irgendwann Wasser ekelhaft. Also ich trinke eigentlich immer nur Wasser. Wasser und Tee. Wenn wir irgendwo mal essen gehen oder so, trinke ich vielleicht auch mal eine Cola Zero oder irgendwie sowas. Aber eigentlich trinke ich immer nur Wasser. Und ich konnte kein Wasser mehr trinken. Da habe ich von gekotzt. Ich musste plötzlich Limonade trinken, wo ich auch dachte, was ist das denn für ein Mist, für ein Scheiß? Also ich musste auch meinem Kind so viel Gesundes wie möglich geben. Und jetzt finde ich Wasser eklig. Das ist doch vom Körper irgendwie unschlau gemacht. Aber es war so. Und es hat relativ lange angehalten, dass ich Wasser ekelhaft fand.
Genau.
Ja, und diese ersten 3 Monate sind wahrscheinlich für euch vor allem interessant, denke ich mal, wenn ihr das hört, einfach zu wissen, wie waren die überhaupt und wie habe ich das geschafft nach so vielen Fehlgeburten, weil dieses Schwangersein nach einer Fehlgeburt oder auch nach einem langen Kinderwunsch oder nach mehreren Fehlgeburten ist ja einfach ein sehr, sehr großes Thema, weil da die Angst einfach so eine große Rolle spielt. Und ich lese es auch immer wieder bei Instagram, dass wirklich ganz viele Mädels sagen, ich kann mich schon gar nicht mehr über einen positiven Schwangerschaftstest freuen, weil der einfach nur Angst auslöst. Dazu muss ich sagen, dass das bei mir so nicht war. Ich habe mich unendlich gefreut über jeden Schwangerschaftstest. Das war für mich eine so große Erleichterung. Und ich war auch, muss ich jetzt noch so atmen, weil ich jedes Mal einfach so dankbar und so froh war, dass ich nochmal die Chance bekomme, dass es vielleicht diesmal klappen könnte. Ich bin halt ein Hoffnungstyp. So. Und ich glaube, das ist bei aller Technik, bei aller Strategie, ist es vor allem auch einfach eine Typfrage. Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich eine große Typfrage. Ich weiß immer gar nicht, wie viel man daran ändern kann oder ob man das ändern kann oder so. Und ich will auch überhaupt niemals Druck aufbauen oder irgendwie sowas, ne? Also, weil ich kriege einige Nachrichten, die mich natürlich total freuen, wo mir Frauen schreiben, boah, irgendwie macht mir das so viel Hoffnung und so viel Mut, was du erzählst, so, ne? Und das freut mich natürlich unglaublich. Gleichzeitig möchte ich eben auf gar keinen Fall, dass Leute denken, ja, scheiße, muss ich jetzt auch so sein und muss ich jetzt auch irgendwie hoffnungsvoller sein oder so, wäre natürlich total schön und total wünschenswert. Aber ich weiß immer nicht, inwiefern man sich das aussuchen kann und inwiefern man das sich erarbeiten kann oder ob das wirklich eben einfach eine Typfrage ist. Ne? Genau, also deswegen, was habe ich, vielleicht einmal kurz noch mit der Übelkeit. Ich hatte das schon auch nicht ohne, aber alles irgendwie für mich handelbar. Ich hatte eben diesen freien Monat, wo ich viel auf der Couch liegen konnte und ich habe das einfach sehr zelebriert, das muss ich auch sagen. Ich habe es so geliebt, schwanger zu sein, dass, oh Gott, ja, ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Und deswegen habe ich auch die Übelkeit geliebt in der Schwangerschaft, weil die mir auf der einen Seite ein bisschen Hoffnung gemacht hat, wobei ich war ja auch in den Schwangerschaften davor, hatte ich mit Übelkeit zu tun und hatte teilweise echt einen hohen HCG, ja von teilweise 75.000 oder so. Das ist ja wirklich hoch und trotzdem war die Schwangerschaft nicht intakt. Deswegen konnte ich mich durch einen hohen HCG oder durch Übelkeit jetzt nicht so unbedingt in Sicherheit wägen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war schwierig. Trotz allem habe ich mich drüber gefreut, weil es mir irgendwie, bis ich so dachte, bis ich vielleicht Bewegungen wahrnehme vom Kind, weil das gibt einem ja eine unglaubliche Sicherheit, habe ich mir immer so vorgestellt, wenn man das Kind spüren kann, bis dahin ist die Übelkeit quasi das Zeichen. So. Oder ich habe dann natürlich auch versucht, eben auf anderen Wegen mit meinem Kind zu kommunizieren. Und das waren eben so die Dinge auch, wie ich mit der Angst umgegangen bin. Ne? Also ich hatte ein Glück in dieser Schwangerschaft relativ wenig Ängste. Aber natürlich hatte ich sie immer wieder. Das wäre glatt gelogen, wenn nicht. Das habe ich auch am Anfang schon erzählt. Entschuldigung, ich habe vor knapp 4 Minuten habe ich wieder angefangen. Davor bin ich unterbrochen worden. Und deswegen sind jetzt ein paar Tage später, wo ich die Folge weiter aufnehme. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendwie viel doppelt oder ich viel wiederhole. Weil ich ja nie was, ich skripte ja nicht. Ich spreche ja aus dem Kopf raus, aus dem Herzen raus, einfach Freischnauze, ne? Genau, ich habe es nur halt auch so gehandhabt, wann immer ich eine Angst gespürt habe, dass die hochkommt, habe ich irgendetwas gemacht. Und zwar nicht im Sinne von lalala, ich verdränge mal, sondern ich habe irgendwas gemacht, was wirklich mir gegen diese Angst hilft. Und das weiß ich natürlich nicht, was das bei euch ist. Ich kann euch nur erzählen, was das bei mir war und vielleicht kann das für euch auch ein Weg oder eine Strategie sein, ne? Also Hypnose habe ich einfach wirklich jeden Tag gehört, manchmal sogar mehrmals, weil es mir so gut getan hat und weil es mich wirklich aus Ängsten rausgeholt hat. Also das kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen, dass ihr euch da eine Hypnose holt. So, das ist jetzt, wenn ihr fragt, ja, wo kriegt die denn her? Es gibt viele Menschen, das habe ich schon öfter erzählt, die Hypnose anbieten. Es gibt aber eben auch Show-Hypnose. Ich habe mal an einem Wochenende einen Hypnosekurs gemacht, Hypnose, und es gibt richtige, fundierte Hypnose. Guckt am besten, dass ihr jemanden findet, der diese fundierte Hypnose mit euch macht. So, ne? Ich weiß nicht, vielleicht wirkt auch alles, aber da seid ihr einfach auf jeden Fall in sicheren und guten Händen, ne? Und da kann ich euch, und das ist jetzt Werbung, das ist halt meine Gynäkologin gewesen, die mich so von Herzen begleitet hat, das ist Frau Dr. Med. Dorothy Struck. Die ist eben auch neben der Gynäkologie, sie ist ganz viel, aber eben auch Hypnosetherapeutin. Genau, und das packe ich in die Shownotes, dann könnt ihr euch das da auch angucken. Also das war für mich einfach die Stütze schlechthin in dieser Schwangerschaft. Ne? Genau, also wann immer da was hochgekommen ist, habe ich Hypnose gemacht. Dann habe ich wirklich so Fantasiereisen gemacht oder so Meditation. Da habe ich irgendwie bei YouTube einfach mir was rausgesucht. Ist nicht alles so toll, aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Aber dass ich wie so eine Reise zu meinem Kind halt mache, das ist wie eine Fantasiereise eigentlich gewesen. Und das fand ich immer irgendwie schön, weil ich hab dann die Fähigkeit, den Segen, das Glück, was auch immer, wie man das nennen möchte, dass ich dann da wirklich auch so Bilder wahrnehme oder irgendwie das Gefühl habe, ich kann wirklich kommunizieren. Mit meinem Kind, jetzt nicht im Sinne von wir quatschen mal, aber dass ich irgendwas zurückbekomme, irgendeinen Kontakt oder irgendwas habe ich da auf jeden Fall zurückbekommen als Reaktion oder sowas, wie man das auch immer nennen möchte. Und das hat mich dann beruhigt, ne? Und manchmal war mir das aber zu wenig. Manchmal musste ich dann einfach doch einfach zum Frauenarzt gehen, ne? Und das habe ich halt gemacht. Also ich habe ja eben nicht geschafft, bis zu 9 Wochen mit dem Ultraschall zu warten, sondern war dann ja eben bei 6+5. Das habe ich übrigens nochmal nachgeguckt. Das war tatsächlich bei 6+5, wo ich dann eben auch diesen Herzschlagmoment hatte, diesen magischen Herzschlagmoment. Weil ich wusste, bei 6+5 stehen die Chancen einfach sehr, sehr gut, dass man da wirklich einen Herzschlag sehen kann. Ne? Und danach bin ich einfach wirklich relativ regelmäßig zur Frauenärztin gegangen. Mal eben auf Selbstzahler, mal auf Kassendings. Also ich hatte ja zwei Ärztinnen. Oder man kann ja auch zur Not, ganz zur Not ins Krankenhaus oder sowas gehen, ne, um da einen Ultraschall machen zu lassen. Ich weiß, man kann das sehr, sehr kritisch betrachten, weil ein Ultraschall ist ein Ultraschall. Und ob das jetzt fürs Kind so gut ist, ist immer die Frage. Man muss aber ja nicht ewig schallen. Es geht ja nur darum, einmal ganz kurz zu gucken, schlägt das Herzchen noch? Und dann, schon wieder könnte ich anfangen heulen zu heulen. Das ist der Wahnsinn, wie emotional das ist. Das war mir überhaupt nicht so klar. Es ist irgendwie logisch, aber dass mich das oft so zu Tränen rührt, das habe ich irgendwie jetzt nicht so kommen sehen. Echte Heulfolge hier. Auf jeden Fall habe ich das einfach gemacht. Also, damit ihr so eine Hausnummer habt, ich war ungefähr alle 10 Tage, manchmal einmal die Woche bei der Frauenärztin. Und das habe ich aber, manchmal habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt vom Wochenende nochmal einmal gucken. Ich kann das sonst nicht anders. Oder ich wusste, nee, das schaffe ich jetzt hier irgendwie und ich fühle mich irgendwie sicher, dann brauche ich das auch gar nicht. Aber wann immer ich das gemerkt habe, habe ich mir es nicht verkniffen. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern ich habe gesagt, ich möchte nicht diese Angst spüren. Weil diese Angst ist auch nicht gut. Ne? Da kann man eben dann wieder abwägen. Ist jetzt nochmal ein Ultraschall gut oder schlecht? Oder ist die Angst schlechter oder so? Genau wie mit Kopfschmerzen. Ne? Weil ich hatte auch, ich bin Migränekandidat. Einfach schon sehr, sehr viele Jahre durch die Pille hatte ich ganz schlimme Migräneanfälle mit Aura und Sprachstörung und Lähmungserscheinungen und so weiter. Und dann heißt es oft, ah, dann kannst du dich auf die Schwangerschaft freuen, dann hast du keine Migräne mehr. Ich hatte Migräne und ich habe wirklich alles versucht, um das irgendwie anders in den Griff zu bekommen. Und manchmal ging es nicht anders. Ich konnte nicht schlafen, ich habe gelitten. Es ging einfach nicht mehr und dann habe ich eine Paracetamol genommen. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, deswegen so erbärmlich schlecht habe ich mich gefühlt. Und ich habe 4 oder 5 Ärzte befragt und alle, das war Kinderwunschklinik, das war Gynäkologie, das war, ja, ich hatte ja eben auch mit den Kontakten, ne? Deswegen hatte ich unterschiedliche, also ich hatte, wie heißt das denn, Kooperationen. Als ich als Kinderwunschbegleitung gearbeitet habe, habe ich eben zu 3 unterschiedlichen Kinderwunschkliniken, mit denen hatten wir eine Kooperation. Und die habe ich einfach alle befragt, so, weil ich das einfach wissen wollte, wie denken die darüber. Und wir haben eigentlich alle gesagt, nee, nicht nur eigentlich, ich glaube, wir haben wirklich alle gesagt, wenn du so schlimme Migräne hast und so leidest und so Schmerzen hast, das spürt auch das Kind in deinem Bauch, dann ist es weniger schlimm, meine Paracetamol zu nehmen, als das auszuhalten, so. Und das habe ich quasi angewandt auch auf die Angst, weil ich wollte nicht in diese Angst sein. Ich wollte unbedingt genießen, dass ich schwanger bin und ich wollte das genießen, solange es geht. Und ich habe ja auch gesagt, dass für mich der Herzschlag so ein magischer Moment war. Und ab da wurde es für mich leichter. Und dann bin ich eben, wann immer ein bisschen Angst hochkam, zu einer Ärztin gegangen, haben Ultraschall gemacht. Oder zu meiner Osteopathin, die ja das irgendwie auch ganz gut fühlen konnte, ne? Und ich habe jetzt erst wieder noch von einer anderen Frau, mit der ich stehe ja mit einigen, die im Kinderwunsch sind, im Austausch über Instagram und so. Und die hat mir eben auch gesagt, sie ist auch zu ihrem Osteopathen gegangen, der sonst eigentlich immer so Nackenverspannung und sowas irgendwie geregelt hat. Und hat sie gesagt, Mensch, kannst du auch mal auf den Kinderwunsch gucken? Und dann hat er geguckt und hat festgestellt, jo, da ist alles verklebt. So, oder, ne, also nicht im Sinne von, das muss man durchspülen, die Eileiter, das ist schon passiert gewesen, aber das Drumherum war irgendwie verklebt und angespannt und das hat er gelöst und gelockert. Und das sind einfach so Sachen, das können Osteopathen, ne? Die können zum Beispiel auch gucken, ist die Gebärmutter weich oder hart? Ist die bereit zu empfangen und sowas? Für mich klingt das immer so ein bisschen, immer noch, echt, das können die? Ist das nicht? Das ist doch für mich wie Hellsehen, so fühlt sich das. Aber für die ist das, so wie ich das verstanden habe, echt Handwerk. Ne? Die können das einfach. Und deswegen macht das mal, dass ihr zu einem Osteopathen oder einer Osteopathin geht. Das waren halt meine Sachen. Ne? Hypnose, Fantasiereisen, dann der ganz starke Wille, das zu genießen und der ganz starke Wunsch, das einfach genießen zu wollen. Osteopathie, zwischendurch auch Therapie. Und Gynäkologie, ne? Einfach wirklich dann Ultraschall machen. So, und das war, ja, so bin ich über diese ersten 3 Monate gekommen, dass ich wann immer da eine Angst aufgetaucht ist, sofort was gemacht habe, um dieser Angst zu begegnen. Und das habe ich eben auf diesen unterschiedlichen Wegen, habe ich das für mich gut handeln und lösen und durch und aushalten können. Ne? Das ist eben am Anfang, bevor man überhaupt auf dem Ultraschall was sieht, ist das einfach total schwierig. Und diese Zeit, das klingt für Außenstehende, die das noch nicht erlebt haben, sagen, ja gut, was sind denn das, 2 Wochen oder 3 Wochen oder so? Das ist unendlich in der Kinderwunschzeit. Diese Zeit ist unendlich lang und zäh. Und da immer im Vertrauen zu sein und immer in der Ruhe zu sein und immer zuversichtlich und voller Hoffnung zu sein, ist total schwer. Deswegen guckt, was da für euch funktioniert. Bei mir war es eben Hypnose, Fantasiereisen oder Meditation auch und Osteopathie. Ja, das hat mich da durchgebracht. Und sobald ein Ultraschall Sinn ergeben hat, bin ich eben wirklich regelmäßig zum Ultraschall gegangen, in den ersten 3 Monaten. Das war ja dann quasi so das große Finale dieser bibbernden ersten 3-Monats-Zeit, war ja dann eben mit dem Ersttrimester-Screening. Das haben wir auch auf jeden Fall gemacht, das machen ja nicht alle. Und je nachdem, wie alt ihr seid, wird euch das auch nicht unbedingt geraten, das zu machen. Für uns war, oder für mich vor allem, war völlig klar, ich mache das auf jeden Fall. Und zwar auf gar keinen Fall, aus den Gründen, weil manche sagen, hä, ja, aber wenn du das Kind behalten willst, dann ist das doch völlig irrelevant, dann musst du da doch nicht hin. Für meinen Mann und mich war absolut klar, dieses Kind oder das Kind, was zu uns kommen möchte, das kommt zu uns mit dem, was es hat. Vom Wesen her, von der Gesundheit her, was auch immer. Ne? Also im Leben hätten wir kein Kind abgetrieben. So, ne? Das war für uns einfach vollkommen klar. Deswegen hätte man gut sagen können, ja, aber warum geht ihr dann dahin und lasst es untersuchen? So, zum einen, so bescheuert das klingt, ich wollte unbedingt wissen, was für ein Geschlecht dieses Kind hat. Ich wollte das einfach wissen, weil ich persönlich, also A, habe ich mir ganz doll ein Mädchen gewünscht. Ich weiß, das ist ein riesen doofes Thema und auch ein Tabuthema und mit ganz viel Schuld und Scham behaftet, dieses Thema Gender Disappointment und so. Mal gucken, ob ich das irgendwann auch nochmal anpacke hier im Podcast. Und ich wollte das wissen, aber vor allem auch, um noch besseren Kontakt aufnehmen zu können, um mich irgendwie noch besser zu verbinden. So, damit will ich gar nicht sagen, also ich habe auch immer gesagt, ja, das ist dann eben das Geschlecht, mit dem mein Kind auf die Welt kommt. Ob es dann ihr ganzes Leben dieses Geschlecht behält, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das kann sich dann ja immer noch umentscheiden, ne? Je nachdem, wonach es sich fühlt. Aber erstmal war das für mich wichtig, welches biologische Geschlecht, Geburtsgeschlecht sozusagen, Geschlecht hat es erstmal. Das war für mich für in Verbindung gehen und realisieren und schnallen, ich trage da gerade einen Jungen oder ein Mädchen in mir. Das war für mich irgendwie total wichtig. Kann man jetzt doof oder gut finden, aber so ist es einfach gewesen. Und ich wollte schon auch wissen, ist denn alles gesund? Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil man sich einfach emotional, mental ein bisschen besser drauf einstellen kann. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, das ist ein Kind, das hat eine Behinderung, dann ist halt die Frage, was ist das für eine Behinderung und welche Ausprägung wird das wahrscheinlich haben? Also wird es auf jeden Fall so sein, dass ich dann vielleicht ein Leben habe, in dem ich nicht mehr weiterarbeiten kann, weil ich komplett die Pflege übernehme. Wird es vielleicht gar nicht alt werden? Oder ist es eine Behinderung, irgendwie eine Trisomie, zum Beispiel eine Trisomie 21 in der Form, wo ein Mensch einfach total gut mit leben kann? Ne? Dann muss man sich ja anders vorbereiten, sage ich jetzt einfach mal darauf. Oder gibt es einen Herzfehler oder irgendwas anderes? Dann kann man schon mal im Vorfeld wissen, okay, wir suchen uns auf jeden Fall ein Krankenhaus, in dem ich entbinde, oder ich kann keine Hausgeburt machen, weil ich weiß, dieses Kind kommt auf die Welt und muss sofort in den OP. Das sind jetzt alles schreckliche Sachen, ne? Das sind absolute Worst-Case-Szenarien, mit denen ich mich aber auseinandergesetzt habe. Zum einen, weil ich eben Frauen begleitet habe, die solche Dinge erlebt haben. Und wenn ihr zum Beispiel auch, keine Ahnung, euch schon mit Sternenfotografie oder so beschäftigt, Sternenkindfotografie beschäftigt habt, dass man sie sowas einfach in die Wege leiten kann, ne? Wenn man weiß, das Kind wird auf die Welt kommen, es wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur ein paar Stunden oder ein paar Tage leben. Das ist grauenvoll. Ich rede da jetzt so emotionslos drüber einfach, weil das nochmal, wenn wir da in die Tiefe gehen würden, würde das nochmal ein ganz anderes Fass sein, ne? Ich erwähne das jetzt nur, weil ich sage, warum wir uns halt für diese ganzen Tests entschieden haben, dass wir das alles gemacht haben. Das war mein Wunsch vor allem, weil ich einfach vorbereitet sein wollte, ne? Meine Gynäkologin zum Beispiel hat gesagt, es ist ja ein Unterschied, ob ich mich ins Flugzeug setze und ich weiß, wohin die Reise geht oder ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Fliege ich auf die Malediven oder fliege ich nach Holland? Dann packe ich unterschiedliche Sachen ein. Na, da geht es gar nicht darum, dass ich sage, nee, ich will aber nur auf die Malediven. Wenn es nach Holland geht, steige ich nicht ein. Darum geht es gar nicht, sondern es geht nur, was packe ich ein in meinen Koffer, damit ich in Holland nicht friere und auf den Malediven nicht nackt rumlaufen muss, weil ich sonst schwitzen würde. Ihr wisst, was ich meine. Brauche ich Sonnencreme und so weiter und so fort. Ich wollte vorbereitet sein auf das, was kommt, um dann eben mögliche Dinge in die Wege leiten zu können und Entscheidungen treffen zu können. Zum Beispiel eben ein Krankenhaus zu wählen, wo eine Kinderintensivstation mit dabei ist, beziehungsweise wo Kinder direkt halt operiert werden können. Ne? Das hat nicht jedes Krankenhaus. Habe ich zum Beispiel letztens auch bei Instagram gelesen, dass da jemand ganz überrascht war, dass das nicht jedes Krankenhaus hat. Ich wusste das, aber ne, falls das für jemanden hier neu ist, einfach, dass ihr euch da auch gut vorbereitet, dass ihr vielleicht halt dann, je nachdem, was los ist, ein Krankenhaus auswählt, wo das möglich ist. Ich wollte trotzdem auch, obwohl bei unserem Kind alles gesund war und alles gut war, oh Gott, entschuldigt bitte, wollte ich trotzdem gerne ein Krankenhaus haben, wo das klar war, dass direkt der OP quasi neben dem Kreißsaal ist und unser Kind sofort hätte operiert werden können, wenn irgendwas gewesen wäre. Ne, das ist... Klingt jetzt sehr nach Angst geleitet. Das war jetzt gar nicht so angstbehaftet. Ich wollte es nur einmal abklären und ich wollte diese Sicherheit einfach haben. Ja, auf jeden Fall haben wir dann eben dieses Erstsemester-Screening gemacht mit allen Tests, die man so machen kann. Unter anderem eben auch welches Blut abnehmen, um zu gucken, welches Geschlecht hat das Kind. Wobei die uns in dem Ultraschall, beim Ultraschall schon gesagt hat, guck mal, sie können das ja hier ganz gut erkennen eigentlich schon, auch was es so wird, weil ich nachgefragt habe, kann man das schon sehen. Und die durften das uns zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Dürfen die irgendwie aus rechtlichen Gründen halt nicht. Ja, auch schrecklich die Story, warum, ne? Weil es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ach so, das Geschlecht möchte ich nicht, nee, dann lasse ich abtreiben. Boah. Genau, also man konnte das wohl auf dem Ultraschall schon sehen. Ich nicht. Ich bin nicht so eine gute Ultraschallseherin. Also ich habe da nichts großartig erkannt, aber die hat uns zu 80% gesagt, Team Rosa. So, ne? Und das wurde dann halt mit dem Blutergebnis halt bestätigt, dass das Kind sehr wahrscheinlich gesund ist. Das sind ja immer nur Wahrscheinlichkeiten. Man kriegt ja nicht gesagt, ein Kind ist gesund. Oder das hat keine Trisomie oder keinen Gendefekt oder keine. Das kann man ja, man kann das ziemlich genau sagen heutzutage, aber eine Garantie gibt es ja nicht. Ne? Das sind ja alles nur Wahrscheinlichkeiten. So, deswegen kann man diese Tests auch kritisch sehen. Ich wollte es trotzdem machen. Ist eine total individuelle und persönliche Geschichte, ne? Genau, also wir konnten alle Wahrscheinlichkeiten ausschließen und Nackenfaltenmessung und so weiter und so fort, ne? So, und da guckt ihr einfach für euch, was macht euch bekloppt und was ist für euch der richtige Weg. Wollt ihr das auch so machen wie ich, dass ihr sicher sein wollt, ich weiß, was auf mich zukommt und dann kann ich eventuell danach handeln oder Schritte einleiten oder was auch immer, ne? Dass man einfach schon mal gewappnet ist auf das. Oder wollt ihr das nicht, weil euch das zu doll Angst macht oder zu doll aus der Bahn wirft oder was auch immer. Ne? Das ist ja sehr, sehr individuell. Ja, und das war natürlich Wahnsinn. Das haben mein Mann und ich zum ersten Mal einen Ultraschall erlebt, wo wir unser Kind gesehen haben, was schon so richtig aussah wie ein Kind. Da ist ja alles dran nach diesen ersten 3 Monaten. Das ist ja Wahnsinn. Natürlich wussten wir das, aber das zu sehen war unbeschreiblich, das Herz schlagen zu sehen und zu sehen, wie sich dieses Kind bewegt. Ne? Das war auch so irre. Das war auch an einem davor Ultraschall, als ich eben angerufen habe und gesagt habe, kann ich bitte einmal kommen? Ich möchte einmal gucken, ob alles okay ist. Und dann haben die mich eben auch gelassen. Das ist, muss man natürlich auch Glück haben, dass man da Ärzte und Ärztinnen hat, die das mitmachen. Bei mir, ich glaube, anhand meiner Geschichte war das einfach so, dass die da so nett waren und dass ich das eben machen durfte, ne? Und dann, da habe ich es schon so, unsere Tochter schon so ein bisschen zappeln gesehen. Das sind ja so erste Bewegungen, so kleine. Und mein Gott, das war Wahnsinn einfach. Und dann mit meinem Mann zusammen das zu sehen, das werden wir nie vergessen. Das war in logischer Weise, ne? Das war einfach so ein wunderschöner, magischer Moment, ja. Und gleichzeitig konnte ich manchmal immer noch nicht realisieren, dass es in meinem Körper gerade stattfindet. Das war teilweise noch so surreal. Ich habe dann auch relativ früh einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, weil ich ja einfach mit Hypnose so tolle Erfahrungen gemacht habe und wusste, ich will das gerne auch dann für mich für die Geburt zu vorbereiten. Da war ich aber noch super früh, ne? Da war ich in der 16. Woche oder so und der andere Kurs, hätte er so spät angefangen, dass es mir zu knapp gewesen wäre. Es wäre mir zu nah dran gewesen an der Geburt. Deswegen habe ich den so früh gemacht. Und das war auf der einen Seite total schön und gleichzeitig habe ich mich wieder ein bisschen doof gefühlt, weil die Mädels, die mit dabei waren in diesem Kurs, die waren alle schon total weit. Und ich habe mich manchmal ein bisschen wie so eine Betrügerin gefühlt. Völlig verrückt vielleicht. Ich weiß von Freundinnen, dass die das auch manchmal hatten, dass wenn man den Bauch vielleicht, also ich habe eh immer einen Bauch, ich bin so ein Bauchtyp, deswegen habe ich immer irgendwie eine Plauze gehabt, schon so ein bisschen in meinem Leben, ab Teenageralter auf jeden Fall. Und man hat aber trotzdem gesehen, dass das ein Schwangerschaftsbauch ist. So, ne? Man hat bei mir einfach sehr, sehr schnell einen großen Bauch gesehen und der war auch groß. Also alle waren immer ganz überrascht oder amüsiert oder geschockt oder was auch immer, wie groß mein Bauch ist. Und ich habe dann auch immer so Kommentare gekriegt, wie, bist du dir sicher, dass da nur eins drin ist? Bist du dir sicher, dass du erst Halbzeit hast und so? Also, ne, man kriegt da immer so Kommentare und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine Folge für sich. Ich fand das manchmal überraschend. Irgendwas daran hatte mich auch mal verletzt. Da komme ich jetzt gar nicht drauf. Irgendwas hat mich da mal dran verletzt. Weiß ich aber gar nicht mehr, was das nochmal war. Ach so, ja, das war's. Weil ich habe mich so wahnsinnig gefreut über diesen Bauch und bin damit total auch hausieren gegangen. Ich habe auch total gerne Bilder verschickt irgendwie. Also zumindest bei den Leuten, wo ich wusste, die interessieren sich dafür. Und wenn dann halt jetzt nicht so als erste Reaktion kam, oh, wie schön, ich freue mich so, das sieht aber, was für ein schöner Schwangerschaftsbauch, sondern wenn dann kam, boah, bist du aber fit, dann war ich, bei manchen konnte ich das total einordnen und fand das lustig und bei manchen hat mich das verletzt tatsächlich. Weil ich so dachte, das ist doch nicht die erste Reaktion. Die erste Reaktion ist erstmal Freude, dachte ich. Aber ja, das sind natürlich dann auch Leute, die jetzt nicht so einen langen Kinderwunschweg hatten, die das jetzt nicht so unbedingt da nachvollziehen konnten. Und ich habe mich manchmal noch so gefühlt, wie gehöre ich eigentlich dazu? Also immer dieses Zugehörigkeitsding auch, merke ich gerade selber bei mir, wo ich es erzähle, dass ich so dachte, boah, oder ich bin ja noch nicht so weit, darf ich dann überhaupt schon hier sein und so. Weil die haben natürlich alle, da haben teilweise die Kinder Kirmes gemacht im Bauch und rumgeboxt und man hat da total viel gesehen, ne? Wie der Bauch sich wölbte und so. Und das war halt bei mir alles noch nicht. Da muss ich auch dazu sagen, dass ich eine Vorderwandplazenta hatte und da habe ich eh nicht so viel gesehen. Ne? Also diese totale Kirmes im Bauch, was manche haben, wo man denkt, wow, gleich kommt das aber rausgehüpft, das hatte ich nie. Also wir mussten schon immer genau hingucken, dass wir die Bewegung sehen. Also manchmal habe ich es auch ganz krass gesehen, aber immer, wenn ich es mal filmen wollte, war es echt schwierig. So, und manchmal wusste man nicht genau, atme ich jetzt einfach nur oder boxt die Kleine gerade oder dreht sich da rum oder irgendwie so, ne? Ja, und als dann natürlich als ich die ersten Bewegungen gespürt habe, ich habe die schon mal ganz früh gespürt und dann wieder irgendwie nicht. Und dann wusste ich nicht so genau und irgendwann war klar, okay, jetzt sind es die Bewegungen ganz eindeutig so, ne? Aber durch die Vorderwandplazenta und so war das manchmal echt ein bisschen später auch alles, hatte ich so das Gefühl. Oder haben mir dann die Ärztin oder die Hebammen auch gesagt. Genau, und irgendwann war ja dann Ärzte und Hebammen und so weiter im Wechsel. Ich hatte bei der Gynäkologin eine Hebamme und ich hatte eben meine eigene Hebamme, die dann eben zwischendurch ja kam. Und ich habe das alles geliebt. Ich habe jeden einzelnen Termin, der irgendwie mit der Schwangerschaft zu tun hatte, habe ich geliebt, geliebt, geliebt. Denn in einer Folge habe ich das schon mal genauer erzählt. Da geht es, glaube ich, um letzte Male, meine ich, da erzähle ich das. Was dieser Kinderwagenkauf für mich bedeutet hat. So, weil da war ich eben gerade in dieser Hypnobirthing-Phase. Das ging so über mehrere Wochen, dass wir da, ich glaube, einmal die Woche hatten wir dann so einen Kurs. Und da hatte ich auch mit Übelkeit zu tun und immer diese und Schwindel teilweise auch. Ich musste ständig essen und trinken und hatte diese Handgelenke, dass die immer so warm waren und dass ich zwischendurch echt mal raus musste, weil ich dann, dass ich konnte so stickige Luft einfach überhaupt nicht ab, ne? Und dann haben wir eben irgendwann, sind wir los und haben diesen Kinderwagen gekauft und uns erstmal beraten lassen und auch ein Autositz und so eine Babyschale halt, ne? Und das war für mich tatsächlich neben, also den Herzschlag zum ersten Mal sehen, diesen magischen Moment, das Ersttrimester-Screening und dann dieser Kinderwagenkauf, das waren echte Meilensteine, bei denen ich realisiert habe, das passiert hier gerade wirklich und an denen ich immer mehr ins Vertrauen gekommen bin. Ja, genau. Ja, und ich glaube so 16., 17., 18., 19. Woche, irgendwie so um den Dreh, wurde das dann auch mit der Übelkeit weniger bei mir. Und dann war die irgendwann weg. Ab wann ich Wasser trinken konnte, weiß ich gar nicht mehr. Und dann hatte ich immer so unterschiedliche Gelüste. Also eine Zeit lang musste ich jeden Tag Quarkbällchen essen. Dann eine Zeit lang am Ende der Schwangerschaft Spinatpizza. So eine Tiefkühlpizza. Also ihr merkt schon, wahnsinnig gesund habe ich mich ernährt. Ich habe wirklich auch versucht, viel Gemüse zu essen und Obst und so weiter, weil ich natürlich auch viel Gutes mitgeben wollte und hatte natürlich auch gute Nahrungsergänzungsmittel und so. Aber ja, zwischendurch sind es halt dann trotzdem einfach Gelüste, die da sind. So Mandelschokolade war auch total wichtig. Irgendwie sowas halt. Und das habe ich halt alles geliebt, geliebt, geliebt. Also Gerüche gingen gar nicht bis zum Schluss, ne? Bis zum Ende der Schwangerschaft konnte ich mein Deo, das Deo von meinem Mann nicht, mein Shampoo nicht, meine Lotion, ging alles gar nicht. Frisch gewaschene Wäsche, blah, alles eklig. Das hat sich wirklich, das hatte ich die komplette Schwangerschaft über. Und das alles habe ich geliebt, von vorne bis hinten. Ich habe meinen Bauch geliebt, ich habe es geliebt, wie sich mein Körper verändert hat. Als ich gemerkt habe, wow, da kommt schon Kolostrum, also diese Vormilch wird schon gebildet und da kommt zwischendurch was raus. Ich habe das alles, ich war einfach nur hellauf begeistert und fasziniert von dem, was mein Körper da leistet und dass ich das endlich erleben darf. Und dass ich das, ja, dass ich das endlich erleben darf und dass ich das einfach endlich genießen darf. Und ich habe es genossen. Also die Schwangerschaft war für mich eine der unbeschreiblich schönsten Zeiten meines Lebens. So. Weil ich auch da manchmal schon so dachte, boah, ich weiß ja auch, was dann als Mama auf mich zukommt. Also natürlich hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ich habe so ein paar Sachen versucht zu antizipieren, um mir vorzustellen, weil ich sie auch mitgekriegt habe, logischerweise bei anderen. Aber ich weiß noch, dass ich zum Beispiel mal auf dem Supermarktparkplatz stand und einfach meinen Bauch, ich habe auch meinen Bauch die ganze Zeit gestreichelt. Ich weiß, das finden manche Leute total ätzend und nervig, aber ich wollte die ganze Zeit meinem Kind auch sagen, ich bin hier und immer die Hand draufgelegt und so. Und sie ist ja dann auch mit mir in Kontakt gegangen, ne? Wenn ich die Hand da draufgelegt habe, hat sie ja auch zurückgestupst und so weiter. Und das ist halt, ja, mein Gott, das ist magisch, ne? Ich habe die ganze Zeit meinen Bauch eigentlich gehalten und gestreichelt. Und was wollte ich sagen? Verdammte Hacke, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mal ein Bild zeige, aber das ist natürlich ein krasser, krasser Triggerpunkt. Aber ich glaube, man kann in der Story so, wenn man es schüttelt, kann man es sehen und wenn man es nicht schüttelt, kann man es nicht sehen, das Bild. Vielleicht mache ich das mal so, weil ich jetzt so gerade dachte, vielleicht interessiert euch auch mal, wie ich ausgesehen habe. Und manche interessiert es vielleicht und manche sagen, oh, ich möchte es auf gar keinen Fall sehen. Dann ist das vielleicht eine Lösung. Ja, genau. Ach genau, auf dem Supermarktparkplatz stand ich und habe da halt meinen Bauch gestreichelt und dachte, mein Gott, ich habe sie die ganze Zeit dabei. Ich habe mein Kind die ganze Zeit dabei und es ist so unkompliziert. Das Mama-Sein in der Schwangerschaft war für mich so genussvoll und so einfach und so unkompliziert, weil ich habe halt dann eine andere Mutter gesehen, die da gerade mit ihrem Kind zugange war und das hatte irgendwie, das hat wahrscheinlich irgendwas nicht gekriegt, was es wollte und hatte dann halt einen Wutanfall und so, was ja einfach so dazugehört zur Entwicklung. Und ich habe so gedacht, ja, boah, das sind auch wirklich herausfordernde Zeiten dann irgendwann, ne? Und das habe ich alles noch nicht. Ich kugel hier so gemütlich vor mich hin, habe mein Kind dabei, bin mit meinem Kind unterwegs und es ist komplett, ich muss es gar nicht füttern, weil es über mich ernährt wird, ganz einfach. Und es pickt sich das Beste aus meinem Körper raus, was da ist. Das war so einfach, Entschuldigung fürs Räuspern. Das war so einfach und ich habe das wahnsinnig, wahnsinnig geliebt. So, diese Folge ist unendlich lang. Ich könnte wahrscheinlich noch 100.000 Jahre weiter erzählen, weil ich das so geliebt habe, aber das ist vielleicht auch irgendwie nervig für Leute, die gerade im Kinderwunsch sind. Ich glaube, da ist es eher interessant gewesen, wie habe ich diese ersten 3 Monate rumbekommen und habe ich das dann realisiert, schwanger zu sein. Und genau, ne, ab diesem Kinderwagenkauf und ich sage mal so grob ab der Halbzeit wahrscheinlich, habe ich es dann echt geschnallt gehabt. Mein Bauch war sehr groß. Ich habe meine Tochter dann irgendwann gespürt. Da habe ich es wirklich geschnallt. Und Ängste, vielleicht um das noch zu beantworten, falls das aufkommt, hatte ich dann da gar nicht mehr. Hatte ich eigentlich eben ab dem Herzschlag, ab dem ersten Mal Herzschlag kaum noch. Als dann das Ersttrimester-Screening rum war, auch nicht mehr. Ich überlege gerade, gab es irgendeinen Zwischenfall, wo ich mir hätte Sorgen machen müssen? Ich glaube nicht, weil in allen anderen Schwangerschaften hatte ich das, dass mir irgendwie ständig einer was gegeben hat an Essen, was noch nicht durch war. Rohes Fleisch, sogar rohes Hähnchen, habe ich in einem sehr guten Restaurant mal versehentlich bekommen. Und es war so dunkel in dem Restaurant, dass ich es leider erst ein bisschen später gesehen habe. Diese nicht durchgebratenen Burger-Patties, die nerven mich so hart. Ich mag das zum einen nicht und zum anderen ist es für Schwangere und Frischschwangere so zum Kotzen. Ich habe immer gedacht, Mann, Leute, bratet diese Frikadellen durch. Gott, nochmal. Und mir ist meine Oma, hat mir mal voll einen Einkaufswagen in den Bauch gerammt und sowas. Das hatte ich in den vorherigen Schwangerschaften immer, ne? Dass ich dann so dachte, scheiße. So, wo ich einfach dann auch Angst hatte, dass was passiert ist. Und ich weiß, da gibt es viele Leute, die sagen, ach, so schnell passiert da nichts. Weiß ich nicht. Und ich denke immer, gerade am Anfang ist alles immer noch so fragil. Klar, das Kind ist gut geschützt und abgedämmt im Bauch. Aber für mich war das immer so, und es ist nach wie vor, je kleiner das Wesen ist, desto verletzlicher und schützenswerter und fragiler ist es. Das hatte ich am Anfang der Schwangerschaft, war ich viel, viel vorsichtiger als am Ende. Und jetzt merke ich das eben auch. Ich fand zum Beispiel Impfungen ganz am Anfang, wenn so ein Wesen noch so ganz klein ist, ganz, ganz schrecklich. Aber das ist jetzt, mir ist nichts Besseres eingefallen, deswegen habe ich es jetzt genommen. Aber es ist ein sehr heikles Thema, weil eben viele einfach nach Stiko impfen und das haben wir nicht gemacht. Aber das ist ein ganz anderes Fass. Genau. So, also deswegen, ne, das sind die Sachen Symptome, Ängste und so weiter. Und das hatte ich eigentlich nicht mehr. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, wo ich gedacht habe, das hatte ich bis zum Ende oder das hat mich begleitet. Verdammte Hacke. Ach, das war's, genau. Ich war super pingelig und hatte total Angst vor Toxoplasmose. Ich habe auch diese ganzen Sachen, ich habe einen Schwangerschaftsdiabetes-Test und so weiter gemacht, gleich den großen auch, diesen Zuckertester. Und habe eben mich auch auf Toxoplasmose testen lassen und so weiter, weil ich liebe Salami, ich liebe Mett und diese ganzen Geschichten. Natürlich habe ich es alles nicht gegessen, aber ich hatte tierisch Bock auf Salami die ganze Zeit und auf Mettwurst und so. Richtig diese ganzen deftigen Sachen, die aber verboten sind in der Schwangerschaft. Und da habe ich mich auch strikt dran gehalten. Ich habe Obst und Gemüse abgewaschen wie eine Irre und so. Und Salat außerhalb habe ich nicht gegessen. Also da war ich extrem vorsichtig tatsächlich. Was auch jetzt nicht jeder verstanden hat, aber das war mir auch Schnuppe, weil ich habe das verstanden. Nach dem, was ich da... Ich wäre auch nie geflogen und so. Also da war ich einfach... Da hatte ich meine Ängste und meine Sorgen und da bin ich einfach auch voll nachgegangen und war da vorsichtig. Ich habe auch versucht, mich nicht anstecken zu lassen. Vor allem wollte ich auf gar keinen Fall Corona haben, weil man ja eben einfach nie genau wusste und auch nicht weiß, glaube ich, immer noch nicht so richtig, was macht das eigentlich mit einem ungeborenen Kind. Genau, ja. Also da war ich einfach super vorsichtig und ich habe mich ganz viel ausgeruht. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes eine ruhige Kugel geschoben, um das einfach voll zu genießen und auszukosten. Ja, wenn es da noch Fragen gibt oder so, dann schickt die mir gerne. Am besten über Instagram oder über die E-Mail-Adresse, die ich auch in die Shownotes packe. Und ich, ja, danke, dass ich das mit euch teilen durfte hier. Das war ganz schön, das alles irgendwie nochmal zu erleben und darüber zu sprechen. Und das auch nochmal so zu fühlen und immer mal wieder zu heulen und so. Das war irgendwie echt richtig ein bisschen, seid ihr hier meine Therapeutinnen auch, dass ich das so ein bisschen mit euch nochmal aufarbeiten und nochmal erleben darf und durfte und so. Das ist ganz, ganz schön. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das auch gefällt, dann gebt mir das gerne zurück. Das würde mich freuen in Form von Sternen, Rezensionen, einem Kommentar bei Spotify. Und kommt natürlich auch gerne zu Instagram. Okay, klickt mal jetzt auf die Sterne, okay? Und schreibt mir eine Bewertung. Danke.